Vielen Dank, liebes Lobpreisteam. Ich bin immer wieder aufs Neue erschrocken, wie viele Menschen hier sitzen, wenn man vorher in der ersten Reihe saß und es nicht richtig mitbekommt. Das ist immer wieder so ein bisschen, hallo. Meine Predigt beschäftigt sich diesmal mit der alles entscheidenden Frage. Und ich spoiler kurz, es ist nicht, willst du mich heiraten? Also wer sich darauf gefreut hat, I'm sorry, darum geht's heute nicht. Ich bin Jessica, Mitglied und Teil dieser Gemeinde. Wie man sieht, predige ich hin und wieder mal, sonst würde ich hier nicht stehen. Und ansonsten darf ich das Gästeteam leiten. Und nehme euch heute einfach mal mit in ein bisschen mehr Text, der mich in den letzten Monaten wirklich tief beschäftigt hat. Zum einen, weil das Motto unseres Pfadfinderlagers in dieser Predigt mit drin steckt, aber auch, weil ich zu dem Text gekommen bin über unsere Gebets- und Fastenwoche. Die ist jetzt schon eine Weile her. Ich weiß. Aber da habe ich über das Fasten nochmal nachgedacht, weil, ich weiß nicht, wie es euch geht, mir fällt das echt schwer. Also ich bin unfassbar schlecht im Fasten. Das verlangt mir, also zumindest Lebensmittel. Ich habe in der Fastenzeit Social Media gefastet und das hat dazu gehört, dass ich alle Accounts gelöscht habe. Ich besitze kein Social Media mehr und man ist auf einmal unfassbar uninformiert, wenn man das nicht mehr besitzt. Ich habe keine Ahnung mehr, was abgeht in der Welt. Das ist ein bisschen erschreckend, aber sehr befreiend. Also ich habe euch heute mitgebracht Matthäus 6, 16 bis 18. Das steht in der Bergpredigt. Und es ist nur eine kleine Passage, aber ich habe halt angefangen, über diesen Text in die Bergpredigt zu kommen. Und die hat mich so tief gebracht, wie ich das niemals erwartet hätte. Mir war nicht bewusst, was mit mir passiert, was mit meiner Familie passiert und was mit Freunden passiert, wenn ich mich dem Wort Gottes hingebe. Eigentlich wollte ich, wie gesagt, nur den tieferen Sinn übers Fasten verstehen. Und genau, das war, wir kommen da noch hin, wo es deep wird. Genau, ich würde ganz kurz mit euch einmal einordnen, worüber ich überhaupt spreche. Die Bergpredigt steht im Matthäusevangelium. Und das Matthäusevangelium ist das erste Buch im Neuen Testament. Matthäus hat sein Buch, also das Evangelium, geschrieben für Christen, die vorher Juden waren. Das ist insofern wichtig, weil Matthäus immer wieder aufgreift, hier, das ist aus dem Alten Testament, das kennt ihr, das wisst ihr, jetzt ist das so, weil er klar machen wollte, Jesus ist der Messias, auf den wir Juden die ganze Zeit gewartet haben. Der Bergpredigt vorausgeht, dass Jesus geboren wurde, so rein geschichtlich, wovon Matthäus so schreibt. Jesus wurde geboren, ist mit seinen Eltern nach Ägypten geflüchtet, kam dann wieder, als er den Tod von Herodes nicht mehr fürchten musste, wächst dann in Nazareth auf. Man hört ewig lange überhaupt gar nichts von einem Jesus. Dann wird er von Johannes dem Täufer getauft im Jordan. Und da bekennt sich Gott für alle anderen sichtbar und hörbar zu ihm und sagt, das ist mein geliebter Sohn. Danach geht Jesus in die Wüste, wird vom Teufel verführt und versucht, erfolglos. Danach beginnt er seinen Dienst als Prediger, sammelt seine ersten Jünger ein. Und genau zu diesen Jüngern spricht er dann angeblich auf einem Berg, deswegen heißt die ganze Predigt Bergpredigt. Und in der Bergpredigt geht es, da gibt es einen roten Faden. Und dieser rote Faden ist der, der mich so gepackt hat. Jesus spricht als allererstes davon, wer eigentlich in das Reich Gottes kommt. Wie leben Menschen, denen das Reich Gottes gehört? Vielleicht habt ihr den Begriff die Seligpreisungen schon mal gehört. Jesus geht nach diesen Seligpreisungen dazu über, dass er den Menschen das alte Gesetz, die mosaischen Gesetze, die 10 Gebote nochmal rausholt und sie neu definiert. Für uns klingt das, wenn wir das lesen, wie der macht alle Gesetze, der verschärft die ohne Ende, die kann man gar nicht mehr einhalten. Dazu gehört sowas wie, nicht nur Ehebruch ist Sünde, sondern die Sünde beginnt schon dort, wo du jemanden begierig anguckst. Und ganz ehrlich, ich kann mich davon nicht freisprechen, nicht doch mal irgendjemandem hinterher zu gucken und so, ach ja, der war aber schick. Das ist schon Sünde. Das ist das, was Jesus sagt, schon Sünde. Und das ist krass, weil dann sind wir alle sündig und irgendwie kriegen wir es nicht hin, diese Gesetze zu halten. Weil er spricht auch davon, dass nicht nur Mord verboten ist, sondern schon der Zorn. Wer in diesem Raum war noch nie zornig? Ich auch nicht. Und wenn man aber tiefer guckt, dann geht es Jesus immer darum, dass wir unser Herz verändern. Weil es ist nicht die Tat das Problem, sondern was in deinem Herzen ist. Wenn in deinem Herzen Begierde für einen anderen Menschen ist, obwohl du verheiratet bist, dann ist das nicht so richtig gut für dein Herz und auch nicht für dich. Das heißt, Jesus zeigt uns damit eigentlich immer nur die Orientierungsschnur, zu was wir unser Herz verändern sollen. Wir sollen nicht zornig sein, weil dann ist Vergeben auch super schwierig. Wir sind manchmal zornig, das ist so. Wir sind Menschen, wir sind fehlbar, wir machen Fehler immer wieder. Aber es ist gut, wenn du dann das erkennst, wenn du zu Jesus zurückkommst und dann auch zu demjenigen gegenüber, dem du vielleicht zornig war, mit dem du einen Streit hattest, zu sagen, hey, irgendwie, tut mir leid. Das ist voll wichtig. Ich mute euch heute ein bisschen Text zu, ihr seht ihn schon angeschlagen, weil einfach Bibel, es ist wichtig, dass man den Kontext tatsächlich mal parat hat und nicht nur 2 Verse liest und dann, ach naja, ich lege mir das jetzt mal aus, wie ich das gerne hätte. Ich lasse in dem Abschnitt bewusst das Vaterunser aus, weil das Vaterunser eine komplett eigene Predigt wäre. Ich könnte eine Stunde mit euch darüber sprechen, was genau das Vaterunser eigentlich alles beinhaltet und was es bedeutet. Von daher nehme ich das mal raus. Matthäus 6, 1 bis 8 und danach 16 bis 18. Habt Acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr sie nicht vor den Menschen übt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmeln ist. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir herposaunen lassen, wie die Heuchler es tun, in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Menschen gesehen und geehrt werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn weg. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straße stehen zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn weg. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer und wenn du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen ist, wird es dir vergelten. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihres Reden Willens erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Wenn ihr aber fastet, so seht nicht düster aus wie die Heuchler, denn sie verstellen ihre Gesichter, damit sie den Menschen als Fastende erscheinen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn weg. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du nicht den Menschen als ein Fastender erscheinst, sondern deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen ist, wird es dir vergelten. Dieser Absatz folgt einer gewissen Systematik. Der besteht immer aus drei Teilen. Jesus beschreibt einmal die Tätigkeit, die wir tun sollen, die andere tun. Dann erklärt er ein negatives Verhaltensbeispiel und sagt uns genau, wie wir es nicht tun sollen. Und er nennt die Konsequenz davon. Und danach gibt er uns ein positives Verhaltensbeispiel mit der angekündigten Belohnung. Und es ist egal, ob es um das Geben geht, ob es um das Beten geht, ob es um das Fasten geht. Es sind immer dieselben Ausdrücke, die Jesus benutzt und die eine klare Message dahinter haben. Zum einen sind da die frommen Taten. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber ich habe ganz lange mit Frommsein nichts Positives verbunden. Ich kenne aus meiner Schulzeit noch so Sprüche wie, oh, jetzt tu nicht so fromm. Oder, oh, die ist immer so fromm, weißt du, das ist irgendwie komisch. Und es beschreibt ja meistens jemanden, der gläubig ist und der sich aus Sicht der Welt an alte, konservative und langweilige Regeln hält. Ich habe da tatsächlich direkt eine Mitschülerin vor Augen in meiner Ausbildung, die immer Röcke getragen hat, die immer ganz sich an alles gehalten hat. Die war sehr fromm und ich habe das sehr belächelt. Ich habe da früher wirklich gestanden und dachte, oh, deine Eltern sehen es doch nicht. Warum packst du dir nicht einfach eine Hose ein und ziehst dann in der Schule die Hose an? Sehen die doch nicht, ist doch egal. Ist doch völlig Schnuppe. Aber sie hat etwas verstanden, was mir noch gar nicht offen stand. Es ist nämlich nicht zu tun, weil andere das toll finden oder komisch finden oder irgendeine Meinung dazu haben, sondern dass Jesus sie sieht, dass Gott sie sieht und dass Gott derjenige ist, der darüber urteilt, ob das richtig oder nicht richtig ist. Und auf dessen Meinung kommt das an. Jesus spricht in diesem ganzen Absatz über völlig normale Praktiken für die Menschen dort damals. Almosen geben zum Beispiel war fast schon gesetzlich verankert, weil es gab keine Sozialversicherung. Im Alten Gesetz, also im Alten Testament, steht tatsächlich, ihr müsst Dinge geben, also Almosen geben, weil das die einzige Möglichkeit ist, wie Menschen ohne Familie überleben können. Anders geht's gar nicht. Und genauso verhält es sich beim Beten und Fasten. Das war früher völlig normal. Und Jesus sagt uns ganz klar, dass wir das weiter tun sollen. Weil er geht davon aus, dass wir das tun. Wenn ihr fastet, wenn ihr betet und wenn ihr gebt. Nicht falls. Vielleicht. Wenn es nicht so weh tut, dann, also wenn es euch möglich ist, vielleicht so. Das sagt er nicht. Wenn. Er geht definitiv davon aus, dass wir das tun sollen. Und es geht nicht um das Was oder um das Ob. Indem wir geben, folgen wir Gottes Gebot der Nächstenliebe. Kleiner Side-Fact, ich habe vor ein paar Tagen auf einer Website einen Artikel gelesen, in dem es darum ging, dass die Klobürste benutzen, Nächstenliebe ist. Und was sich jetzt völlig quatschig anhört, zeigt aber dein Herz, indem du sie benutzt. weil du für den Nächsten sorgst, der ein sauberes Klo hat. Ich habe gedacht, ei. Aber ich fand das Beispiel richtig gut, weil es ganz viel darüber aussagt, wie dein Herz ist. Das Gästeteam hat damit nichts zu tun. Wenn wir beten und fasten, dann öffnen wir unser Herz und begeben uns in die Gegenwart Gottes. Der nächste Punkt, der immer wieder da auftaucht, sind die Heuchler und der Lohn der Heuchler. Ein Heuchler ist jemand, der nach außen etwas vorgibt oder etwas sagt, das nicht seiner inneren Haltung entspricht. Dieser Mensch lügt. Der lügt sich selbst an. Der lügt denjenigen an, gegenüber er gerade heuchelt. Und nicht zuletzt ist es auch eine Lüge gegenüber Gott. Und eine Lüge gegen Gott trennt uns von Gott, macht also genau das Gegenteil von dem, was wir mit Beten und Fasten eigentlich erreichen wollen, nämlich in seine Gegenwart zu kommen. Jesus spricht im Zusammenhang mit den Heuchlern auch jedes Mal von dem Lohn, den sie bereits empfangen haben. Und hier ist Grammatik auf einmal voll wichtig. Ich bin super schlecht in Grammatik, aber das habe sogar ich verstanden. Sie haben ihn bereits empfangen. Das heißt, jetzt, hier. Und der Einzige, der jetzt und hier uns schon irgendeinen Lohn geben kann, sind andere Menschen. Jesus meint mit ihrem Lohn, den die Heuchler bereits empfangen haben, die Anerkennung von anderen Menschen. Den sofortigen menschlichen Lohn. Und das ist schon das, was es uns manchmal echt schwierig macht, oder? Also mir geht das so. Ich werde schon gern gelobt. So ist nicht. Aber wenn ich nur auf meinen Lohn, also nur auf das Lob aus bin, dann läuft was falsch bei mir. Und Jesus spricht diesen Heuchlern keine Verheißung für die spätere Belohnung im Himmel aus. Keine. Die haben das jetzt bekommen. Danach gibt es nichts mehr. Und das ist eine krasse Aussage, wenn wir uns das mal in der Tiefe antun. Die bekommen im Himmel nichts mehr. Die kommen da ja gar nicht rein. Im Zweifelsfalle. Also. Und das ist eine harte Wahrheit, die man sich stellen muss, wenn man sich mit dieser Predigt auseinandersetzt. Allerdings wäre Jesus nicht Jesus, wenn er uns nicht auch einen Ausweg dafür anbieten würde und aufzeigen würde. Es entspricht nicht Jesus Charakter, uns einer Sünde zu überführen und zu sagen, tja, Pech gehabt, dumm gelaufen. Jesus gibt uns eine detaillierte Anweisung zum Geben, wie wir das machen sollen. Wir sollen nämlich nicht damit prahlen. Unsere eigenen Hände sollen nicht wissen, was die andere tut. Er gibt uns auch die Anleitung zum Beten. Allein in der Kammer, ohne Tamtam. Wobei ich nicht glaube, dass Jesus hier meint, wir dürfen nicht in Öffentlichkeit vor anderen beten. Aber auch da ist es wieder, mit welcher Herzenshaltung tust du das? Betest du, damit andere hören, wie toll du beten kannst? Oder betest du, weil du für einen anderen Menschen etwas von Gott erbittest? Genauso das Thema Fasten. Wir sollen gepflegt sein und es soll niemand von außen quasi erkennen können, dass wir fasten. Dieser eigentliche Kern dieser ganzen Aussagen und Anweisungen ist immer das Gleiche. Tu es für Gott und nicht für den Menschen. Prüf dein Herz und wenn du es für Gott tust, dann ist gut. Nicht für Likes, nicht für Klicks, nicht für Anerkennung, für all das nicht. Und der Lohn dafür, den bekommen wir im Himmel. Weil dort dürfen wir uneingeschränkte Gegenwart Gottes haben. Wir sind direkt bei dem. Ich kann mir das immer nicht vorstellen, wie das tatsächlich ist. Weil ich glaube, dafür reicht mein Hirn einfach nicht aus, um mir das tatsächlich vorzustellen. Aber wir werden im Himmel belohnt werden. Spätestens. Denn ich glaube schon, dass es Belohnungen gibt, die wir auch jetzt hier schon von Gott bekommen. Eine davon ist, dass du Gott wirklich kennenlernen wirst. Gott wünscht sich nichts sehnlicher, als eine Beziehung mit uns zu haben, mit dir zu haben. Es soll nicht irgendeine Beziehung zu dir sein, die, weiß ich nicht, ein Telefonjoker ist, den ich nur anrufe, wenn gerade die Hütte bei mir brennt und ich denke, ah Gott, hier kannst du mal kurz, hier brennt's, machst du was oder nicht? Das ist auch keine, an Weihnachten bin ich dann hier, vielleicht auch noch an Ostern. Aber ansonsten habe ich es jetzt nicht so damit. Das ist nicht die Beziehung, die Gott sich wünscht. Er möchte eine tiefe und innige Beziehung zu dir haben. Und das ist auch der Grund, warum wir aber Vater zu ihm sagen dürfen. Wisst ihr, Kindschaft, Vaterschaft, das ist mehr als Verwandtschaft. Ich weiß nicht, wie es dir mit dem Begriff Vater geht, wie es dir mit dem Begriff Papa geht. Ich selber habe da auch manchmal eine schwierige Einstellung zu. Ich brauchte lange, bevor ich Gott tatsächlich als meinen Vater auch so annehmen konnte, einfach weil ich diese Beziehung zu einem Vater so nie hatte. Und wenn es dir da auch so geht, wenn das gerade was antriggert, dann nimm am Ende des Gottesdienstes bitte super gerne das Gebetsteam ins Angebot, sprich mit Menschen darüber, weil es einfach unfassbar schön ist, wenn man zu Gott tatsächlich Vater sagen kann. Das ist so heilsam. Ich habe gesagt, es ist mehr als Verwandtschaft. Wenn du Vater bist von jemandem oder Mutter, aber da ist das leichter zu klären, dann regelt das auch juristische Dinge. In Deutschland ist das wichtigste Dokument für deine Identität deine Geburtsurkunde. Darauf muss juristisch festgenagelt werden, wer deine Mutter ist. Das lässt sich meist noch recht einfach feststellen. Und wer dein Vater ist. Wenn verheiratete Paare Kinder kriegen, ist das rechtlich relativ einfach. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann ist es ein richtiger Aufwand, jemanden auf diese Geburtsurkunde zu bekommen. Der Vater muss nämlich eine Vaterschaftsanerkennung unterschreiben. Das geht vorgeburtlich, das geht erst danach. Manchmal braucht man einen Vaterschaftstest dafür, wenn es ganz schwierig wird. Aber erst dann steht dieser Name auf der Urkunde. Wisst ihr, was Gott macht? Gott hat diese Urkunde schon unterschrieben, bevor ihr gezeugt wurdet. Er ist jetzt schon euer Vater, egal was für eine Beziehung ihr zu Vaterrolle habt. Er hat das schon längst unterschrieben. Du bist sein geliebtes Kind. Er spricht dir genau das Gleiche zu, wie er Jesus zugesprochen hatte, als Jesus getauft wurde. Das ist mein geliebtes Kind. Gott ist jetzt schon da. Und du kannst mit ihm sprechen und er wird dir antworten auf die eine oder andere Weise. Nicht immer hört man seine Stimme, ganz oft versteht man erst rückwärts, ach, okay, da hat Gott irgendwas gemacht. Aber er wird antworten und er wirkt. Das Zweite, was passiert, wenn du dich Gott hingibst, ist, du wirst frei vom Urteil anderer. Habe ich schon öfter mal erwähnt, es geht um deine Herzens, Einstellung. Ich habe jemanden aus dieser Gemeinde in eine etwas blöde Situation gebracht. Und die ist mir tatsächlich erst klar geworden, als ich mich mit diesem Fastenvers beschäftigt habe und tiefer beschäftigt habe. Ich habe gesagt, mir fällt Fasten echt schwer. Und wenn ich ganz ehrlich bin, erzähle ich schon nicht nur aus Informationsgründen, dass ich faste. Also nicht nur im Sinne von, mir bietet jemand Essen an und ich sage, hey, voll lieb von dir, danke, aber ich faste gerade, ist okay. Das ist eine völlig normale Information, weil die holt den anderen ab. Dann denkt der andere, der uns Essen anbietet, nicht, das schmeckt nicht oder wir wollen es nicht oder keine Ahnung. Sondern es ist eine gute Information. Und ich würde mir, glaube ich, schon manchmal wünschen, dass ich ein bisschen mehr dafür gehypt werde, wenn ich sage, ich faste. Ach toll, Jessica. Mensch, dass du das durchhältst, es ist großartig. Das machst du richtig gut. Und genau diesen Hype verspüre ich immer, wenn ich Menschen treffe, die fasten und das seit einer langen Zeit, weil ich da sitze und denke, wie machst du das bitte? Und ich habe denjenigen so gehypt, dass ich jedem davon erzählt habe. Hast du schon gehört? Der macht das gerade und das schon seit so und so vielen Tagen und das ist total Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, wie der das macht. Ich habe ihn ganz unbewusst in die Situation geschoben, dass er nicht mehr verstecken konnte, dass er fastet. Das ist unfair. Also ich habe es nicht mit einem bösen Herzen gemacht. Ich wollte ihn jetzt nicht in irgendwelche sündhaften Situationen führen. Es war einfach, weil ich so gehypt war und weil ich mir manchmal schon wünschen würde, dass andere das auch so anerkennen, wenn ich faste. Also wenn ich es denn dann mal versuche. Ich finde, das könnte man schon ein bisschen mehr feiern, wenn ich das mache. Aber genau das ist der Ansatz, der falsch ist. Es ist wichtig, dass wir frei werden vom Urteil anderer, weil wir den Blick immer nur auf die Menschen haben. Und wir müssen, oder es ist gut für uns und es ist heilsam für uns, wenn wir den Blick von den Menschen auf Gott wenden, auf Gott lenken. Denn wenn wir das tun, wird es uns immer leichter fallen. Das geht nicht so. Das ist echt eine Journey, das ist ein Weg, das dauert. Das darf auch dauern. Aber es wird dir immer leichter fallen, deinen Wert, dein Selbstbewusstsein und deine Identität nicht von anderen Menschen abhängig zu machen. Damit sage ich nicht, ihr sollt nie wieder einen Ratschlag von einem anderen Menschen annehmen. Das ist voll wichtig. Wir brauchen andere Menschen, die uns in unser Leben sprechen dürfen. Aber hat dieser Mensch, der uns gerade seine Meinung um die Ohren knallt, tatsächlich das Mandat, dass er das darf? Ich finde, ein guter Hinweis, eine gute Orientierungslinie für, darf dieser Mensch das gerade machen oder ist dieser Ratschlag gut oder ist er nicht gut, ist die Frage, führt er dich zu Gott hin oder führt er dich von Gott weg? Wenn ein Ratschlag dich von Gott wegführt, dann hör nicht auf ihn. Dann ignoriere es. Ist ein Ratschlag vielleicht sehr herausfordernd, weil etwas angesprochen wird, wo du denkst, das kann ich noch nicht so richtig gut, da bin ich. Und wir wollen ihn einfach nicht hören, aber das Ergebnis würde uns zu Gott hören, dann ist das ein richtig wichtiger Ratschlag, den wir bekommen. Das ist ein ganz feiner Grat zwischen ich nehme Lob an und ich will ihn haben und das ist echt schwierig und ich bin da super anfällig für. Als ich in diese Kirche kam, wollte ich unbedingt ins Lobpreisteam. Um jeden Preis. Ich wollte auf dieser Bühne stehen und ich wollte singen und ich wollte dafür gefeiert werden. Und ich habe extra richtig teuren Gesangsunterricht dafür genommen. Also das hat mich schon was gekostet. Und wisst ihr, was Gott gemacht hat? Der hat mir zweimal meine Stimmbänder so rasiert, dass ich nicht mehr sprechen konnte. Beim ersten Mal habe ich noch gedacht, okay, hast ein bisschen übertrieben, ist gar kein Thema. Ruste dich ein bisschen auf, trinkst ein bisschen mehr Tee, sprichst ein bisschen weniger. Fällt mir übrigens sehr schwer. Und dann ging das wieder und ich stand wieder auf der Bühne. 3 Lieder, 4 Lieder, aus. Und wann immer ich in meinem Kopf mal wieder so einen Spleen kriege, dann singe ich halt nicht, dann spiele ich halt Gitarre auf der Bühne. Ist ja auch nicht schlimm, dann kann ich ja immer noch ins Lobpreisteam. Erinnere ich mich genau daran. Gott hat mir mehr als deutlich gezeigt, hier oben ist nicht dein Platz. Zumindest nicht dort. Das war eine wichtige Erkenntnis, aber die tat echt weh. Genauso beim Thema Beten. Ich konnte früher nicht beten, nicht mal leise für mich. Das war also so ganz still in meinem Kopf, das ging. Aber ich konnte nicht mal geflüstert vor mir her beten. Und erst recht nicht für andere. Ganz schlimm, ich war dann, danke Vater, gut, dass du da bist, segne den Tag, guten Appetit. Und dann habe ich, kennt ihr diese Leute, die unfassbar gut beten? Wo das Herz aufgeht, wo alles rausfließt, wo du da sitzt und denkst, jawohl, genau das, oh ja. Und ich wollte unbedingt genauso sein. Ich wollte auch gut beten können. In verständlichen Worten, in Sprachen. Ich wollte richtig gut beten können. Ich habe versucht, das genau so zu machen wie die anderen. Das geht nicht. Ich kann das gar nicht. Also das kommt nicht raus. Und dann fühle ich mich wie so ein kleines Kind, das gerade plappern lernt. Und ich denke, okay, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich mich bemühen kann, wie ich will. Gott schenkt mir das nicht. Warum sollte er auch? Jedes Mal, wenn ich aber in einfachen Worten bete, egal ob das jetzt super toll klingt oder ganz einfach ist, wenn ich in einfachen Worten bete und Gott einfach um das bitte, was in meinem Herz ist, dann habe ich das bislang immer bekommen. Nicht auf die Art, die ich mir gewünscht habe. Seid vorsichtig mit dem Beten um Geduld. Er wird euch nonstop auf die Probe stellen. Das gehört dann leider dazu. Wir kriegen das, was wir von Gott brauchen. Und das ist auch das, was Jesus über das Beten sagt in dem Absatz im Vaterunser. Wir kriegen, was wir brauchen, nicht das, was wir wollen. Das ist nicht zwingend das Gleiche. Etwas anderes, das noch passiert ist, du wächst geistlich und veränderst dich. Und das ist gerade heftig. Wenn wir uns nach Gott ausstrecken, erkennen wir seinen Charakter immer besser. Und wir können seine Stimme immer besser hören, wobei mir wichtig ist, dass die wenigsten Menschen hören Gottes Stimme wirklich als wahrnehmbare Stimme. Wenn euch das auch so geht, wenn ihr nicht ständig Gottes Stimme tatsächlich im Ohr habt, ihr seid nicht komisch, das ist durchaus okay. Das ist total normal. Manchmal sind es, bei mir sind es ganz oft Türen, die sich öffnen oder eine Tür, die einfach nicht aufgeht und ich dann feststelle, ja, ist ja gut, ich gehe weg, ich gehe in die andere Tür. Aber du wirst immer besser erkennen, was Gottes Wille für dein Leben ist, wenn du dich mit ihm beschäftigst, wenn du dich auf ihn einlässt. Wenn wir uns ganz Gott widmen, uns ernsthaft und ehrlich mit seinem Wort auseinandersetzen und dem nachgehen, was Jesus uns vorgelebt hat. Wir werden nicht die Perfektion von Jesus erreichen, aber wir können diesem Weg folgen. Dann kannst du gar nicht anders, als dich zu reflektieren und durch diese Reflexion deiner Taten wirst du dich verändern. Weil du feststellst, wo du nachjustieren musst. Ich bin mittendrin, ich bin so seit 3-4 Monaten mittendrin in einer Journey, in einer Reise, die ist wirklich, die kostet mich gerade alles. Die kostet mich ganz viel Kraft, ganz viel Emotionen. Die hat Auswirkungen auf meine Therapie. Da kommen gerade Sachen hoch, die 30 Jahre lang verborgen waren. Und das habe nicht ich gemacht, weil ich versuche seit 30 Jahren an genau diese Sachen ranzukommen mit zig Therapeuten. Und ich habe Jesus gebeten, die Entscheidung zu treffen. Also ich habe das Jesus abgegeben. Pass auf, entweder gehen wir diesen Weg jetzt und du öffnest diesen Vorhang und wir machen das. Oder aber du lässt diesen Vorhang zu, aber dann schenk mir bitte auch Frieden für diese Situation, die ich habe. Jesus hat sich fürs Öffnen des Vorhangs entschieden. Und ich beschäftige mich seit einem Jahr ungefähr immer wieder, die einen oder anderen wissen das mittlerweile, mit göttlicher Ordnung, wie wichtig das eigentlich ist, wie sinnvoll das ist. Versuche mich immer mehr meinem Mann unterzuordnen, Entscheidungen nicht ständig selber zu treffen. Ich habe jetzt eine goldene Regel. Alles, was unser Leben länger als 3 Tage beeinflusst oder teurer als 250 Euro ist, entscheide ich nicht mehr. Das ist schwierig. Glaubt mir, es ist... Habt ihr gesehen, der klatscht? das ist wirklich schwierig, aber für uns beide. Weil Tobias ist auf einmal gezwungen, Entscheidungen zu treffen, die ich vorher mal einfach getroffen habe. Ich wollte ein E-Bike für unseren Sohn haben, weil damit lässt sich ein bisschen bequemer durch Clausthal radeln. Und da habe ich ihm eBay-Kleinanzeigen geschickt und hier und guck doch mal und nichts. Okay. Hase, hast du die Links gesehen, die ich dir geschickt habe? Ja. Aber ich glaube, das ist nicht das Richtige. Okay. Ich habe nicht einmal mehr über E-Bikes diskutiert. Und ich hätte unfassbar lange diskutiert. Ich hätte dafür geworben, dass wir dafür an Jonas Sparschwein gehen können, dass wir genau für solche Ausgaben doch ein Konto für ihn haben. Habe ich nicht gemacht. Mein Mann hat Nein gesagt. Okay. Glaubt mir, das ist schwer für mich. Ich bin ultrafeministisch erzogen worden. Das ist nicht einfach. Und die Bergpredigt hat diese Sachen, mich Gott unterzuordnen, noch schwieriger gemacht. Weil ich an andere Lebensfragen rankomme, wo ich denke, oh, da muss ich hingucken. Der ein oder andere weiß das, ich gehe unglaublich gerne in die Sauna. Ich kann mich da, also egal wie aufgeregt ich bin, egal wie fertig ich bin, ich kann da super entspannen. Mir ist ziemlich schnurz, ob das Darmsauna, gemischte Sauna, nackt, nicht nackt, ist mir alles total egal. Weil ich habe den Vorteil, wenn ich die Brille abnehme, sehe ich nur noch fleischfarbene Konturen ohne Details. Und jetzt habe ich mich aber gefragt, darf ich das überhaupt noch machen? Wenn ich wirklich der Bergpredigt folge, darf ich dann noch in die Sauna gehen? Ist es fair, also kann ich sicherstellen, dass ich nicht doch mal einem netten Herrn hinterher gucke und denke, oh, der sieht aber gut aus, also falls ich die Brille wieder aufhab. Und ist es eigentlich fair, andere in eine Position zu bringen, wo sie mich angucken müssen? Die beschäftigt mich sehr, diese Frage, weil das so für mich was Existenzielles hat. Und ich habe mit einer Freundin darüber gesprochen und ihr das so erklärt und ach Mensch, hier, ich bin ganz, weiß ich gar nicht mehr, wie ich damit umgehen soll. Oder wie ist das, wenn ich zu so feuchtfröhlichen Mädelsabenden eingeladen werde? Ich glaube, da will ich gar nicht mehr hin. Und wir haben so darüber gesprochen und am nächsten Tag rief sie mich an und sagte, Jessica, wir müssen sprechen. Was habe ich gemacht? Okay. Sie hat tatsächlich Angst, dass sie mich als Freundin verliert, weil ich jetzt so fromm bin. Dass ich sie verurteilen werde, weil sie es nicht ist. Und das hat mir bewusst gemacht, dass mein Wachstum andere Menschen beeinflusst. Es ist anscheinend mittlerweile sehr deutlich zu sehen und zu spüren, dass ich nicht mehr die alte Jessica bin. Und ich bekomme ganz langsam ein Gefühl dafür, dass mich Nachfolge Jesu tatsächlich Freundschaften kosten könnte und sehr wahrscheinlich sogar wird. Und ich habe sie erst beruhigt und gesagt, ach komm, Quatsch. Ich weiß noch nicht genau, vielleicht gehe ich dann trotzdem, also ich kann mir schon vorstellen, ich gehe noch mit dir in die Sauna und dann habe ich halt ein Handtuch drum oder keine Ahnung. Und wenn, dann mache ich das ja dir zuliebe und dann musst du keine Angst haben. Und dann war ich vor 2 Wochen in Erzhausen zu meinem letzten Studiumsblock Und die haben eine unfassbar tolle Sauna da. Richtig toll. Und ich habe mit Tobi abgesprochen, hey, würde ich mir noch mal gern leisten? Ist das in Ordnung? Ich meine, wir haben gerade Urlaub gemacht, Geld ist gerade nicht ganz so da. Ist es in Ordnung, wenn ich da noch mal hingehe? Ich würde mich gern auch von der Sauna verabschieden. Ich war nicht da. Ich hatte die Erlaubnis, ich hatte das Geld, ich hatte die Gelegenheit. Ich musste keine Prüfung schreiben, ich musste nicht lernen. Ich war nicht in der Sauna, weil es sich nicht richtig angefühlt hat. Und mit manchen hatte ich hier schon so Saunagespräche. Die Menschen wissen dann einfach, wie wichtig mir das ist. Und ich konnte nicht gehen. Es ging nicht. Und dann sitze ich da jetzt und denke mir, hat sie vielleicht recht? Sind die Zweifel, die sie an mir hat, an meiner Freundschaft zu ihr, hat gerade berechtigt? Vielleicht. Wahrscheinlich. Nachfolge Jesu ist es mir aber wert. Es ist mir wert, mich Gott unterzuordnen, auch wenn das heißt, ich werde Menschen in meinem Umfeld verlieren. Und diese Person kenne ich seit 30 Jahren. Das ist nicht mal so, ach, keine tiefe Beziehung oder sowas. Das kann passieren. Aber das geistliche Wachstum, was du bekommst, wenn du Jesus nachfolgst, ist so viel mehr. Ich bin bereit, diesen Preis zu zahlen. Ich habe mich dazu entschieden. Und das ist tatsächlich die allerwichtigste Frage. Wem dient dein Herz? Dienst du Jesus? Und in welchen Bereichen dienst du Jesus? Wer ist dein Herr? Und ist Jesus dein Herr? Also ich konnte das für viele Teile, konnte ich das jetzt vorher schon sagen. Jupp, ist mein Herr. Bis ich in die Bergpredigt geguckt habe und gemerkt habe, okay, an der Stelle dann wohl doch nicht. Und an der vielleicht auch nicht. Aber ich habe mich dazu entschieden, Jesus alles zu geben. Und das ist richtig gut, weil erst seitdem feiere ich tatsächlich Therapieerfolge. Erst seitdem verstehe ich, wie gut es ist, was Jesus für uns hat. Also nochmal ganz, ganz kurz zusammengefasst. Was passiert, wenn du dich nach Gott ausrichtest und nicht nach den Menschen? Du hast eine enge und ehrliche Beziehung zu Gott. Du darfst ihn dein Vater nennen. Du wirst frei vom Urteil anderer. Und du wirst wachsen und dich in die Person verändern, die Gott in dir sieht. Daraus ergibt sich ein Auftrag an uns. Der Auftrag ist, hinterfrage deine Motivation. Prüfe dein Herz. Für wen und warum tust du, was du tust? Ihr dürft euch gern einmal mit dieser Frage ein bisschen beschäftigen und ehrlich darüber nachdenken. Und ich komme gleich nochmal darauf zurück. Jesus hat uns nicht einfach nur gelehrt, wie wir uns verhalten sollen und gesagt, dass wir den Willen des Vaters tun sollen. Er hat es uns immer vorgelebt. Jesus hatte keine Zweifel daran, wer sein Herr ist. Oder hat sich dem untergeordnet bis in den Tod. Er diente immer dem Willen des Vaters. Er hat gebeten, dass der Kelch an ihm vorbeigehen mag. Er ging nicht vorbei, er hat es angenommen und ist für uns gestorben. Dieser Gehorsam gegenüber Gott hat auch die ersten Jünger alle in den Tod geführt. Es gibt heute genügend Christen, die für diesen Glauben verfolgt werden, die tatsächlich Angst um ihr Leben haben müssen. Und hier geht's echt gut, weil wir dürfen glauben, was wir glauben. Für Jesus war das völlig klar, wer sein Herr war. Und ich weiß nicht, wie du dich gerade fühlst. Oder was dich gerade so bewegt. Ich weiß nicht, ob du Jesus schon kennst, ob du die Herrschaftsfrage für dich schon geklärt hast, ob du ihn schon erlebt hast, Und vielleicht wühlt dich diese Frage tatsächlich auf. Ich könnte es verstehen, mich hat sie sehr aufgewühlt. Oder tut es auch gerade immer noch. Aber wenn sie dich aufwühlt, dann habe ich eine Einladung für dich. Jesus lädt dich ein. Gott lädt dich ein. Du darfst in die Gegenwart Gottes kommen, schon jetzt. Durch Jesu Tod, schon jetzt. Und du bist jetzt schon sein geliebtes Kind. Und du darfst es einfach so annehmen. Wenn du noch nicht mit Jesus unterwegs bist, komme ich am Ende der Predigt darauf nochmal zurück. Aber für die, die wir schon mit Jesus unterwegs sind, vielleicht ist es auch für euch was, was gerade an euch knabbert. Vielleicht hat Jesus euch jetzt schon Situationen gezeigt, in denen ihr da noch nicht ganz klar mit ihm seid. Vielleicht kommt das auch erst noch. Ich würde jetzt gerne in eine Gebetszeit mit euch gehen, in der ihr genau darüber nachdenken könnt und reagieren könnt. Ich werde nicht abfragen, wer hier irgendwas hat oder nicht hat, weil das ist ein ultra intimer Moment zwischen euch und Jesus. Da habe ich nichts mit zu tun. Aber ich lade dich ein, die Situationen, die Bereiche aufdecken zu lassen, wo Jesus noch nicht euer Herr ist, das zu bekennen und umzukehren. Und es ist egal, wie groß oder klein eure Schuld sein mag, für wie unentschuldbar ihr das haltet, für wie unwürdig ihr euch haltet, damit zu Jesus zu kommen. Das ist totaler Quatsch. Jesus nimmt das alles. Ihr könnt alles zu ihm bringen. Er nimmt das. Er wird euch verzeihen und er wird euch den Weg zeigen, den ihr dann gehen sollt und könnt. Und er wird immer bei euch sein. Den Moment Ruhe, den wir jetzt gleich eingehen, beende ich einfach mit dem Vaterunser. Und wer mag, steigt dann einfach mit ein. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wenn du heute hier bist und dein Leben noch gar nicht Jesus gegeben hast, dann würde ich dich unfassbar gerne einladen, dies zu tun. Wenn du hier bist, schenk mir einfach ein Handzeichen, damit ich weiß, dass du hier bist. Ich würde super gerne für dich beten. Ich befinde mich in einem Raum mit entschiedenen Christen. Halleluja. Es war ein bisschen lang, es tut mir leid. Länger als sonst. Danke, dass ihr mir bisher gefolgt seid. Und falls dieses aufgewühlte Gefühl in euch noch da ist, wenn ihr nicht so richtig wisst, wohin damit, bitte sucht euch jemanden, gern aus dem Ministry-Team, gern aus dem Gebetsteam, die heute noch mit dir sprechen. Sucht dir jemanden anderes, mit dem du sprechen kannst. Ihr dürft auch super gerne zu mir kommen. Ich bin gern zu Gesprächen bereit, weil ich es super wichtig finde, dass ihr mit diesem Gefühl jetzt nicht alleine nach Hause geht. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag. Amen.